Universität Hamburg.
Ja, das Thema, was ist Kalai Payat? Das ist vielleicht auch Ihre Frage alles. Was ist denn das jetzt eigentlich? Diese Frage ist man, als wenn man das praktiziert, ständig unterworfen, weil die Leute dann fragen, ja, was ist denn das? Ich habe mich dann in der Diplomarbeit damit beschäftigt, sie zu beantworten, aber nicht aufgrund von den gängigen Mitteln, das zu beschreiben, also wie man jetzt zum Beispiel, ich habe es aufgeschrieben, denn die Herkunft oder die Wortbestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist. Also es ist halt ein Kompositum aus Kalari. Also der Punkt unter dem L bedeutet, dass man die Zunge nach oben setzen muss. Ich werde das, glaube ich, nicht durchgängig machen, aber es heißt halt eigentlich Kalari. Das Schwierige ist dann wieder, die Zunge runterzubekommen. Das heißt halt Trainingsort oder Familienschrein, also sowas wie der Dojo, obwohl ich nicht weiß, was das genau bedeutet, aber so ist das wahrscheinlich zu verstehen. Und Payatuka ist dann Fechten, Kämpfen, Üben, sich anstrengen, und wenn man das halt zusammensetzt, wäre es halt das, was man an diesem Ort macht, oder das ist es, die Kampfkunst, die man in diesem Haus macht. Und das bietet ja nicht viel, um zu erklären, was es denn jetzt ist oder um an diese Bedeutung ranzukommen. Man könnte jetzt da auch etymologisch rangehen und gucken, woher die Worte kommen und so. Und dann hat man die Schwierigkeit, gehe ich jetzt ins Tamil, also eine andere südindische Sprache, oder gehe ich ins Sanskrit? Und vor allem fängt es bei der Etymologie dann auch immer so an, dass es dann so sehr interpretativ wird von dem, der diese Etymologie dann halt betreibt. Da braucht man halt viel Erfahrung, um das so richtig einschätzen zu können. Daher habe ich die Möglichkeit gewählt, mich in der Literatur umzugucken. Kann ich diese Frage, was ist Kalai Payat, mit der Literatur beantworten? Und es gibt dazu halt einfach sehr wenig. Es ist also auch schwer aus dieser Sicht. Und dann habe ich auch aus Ressourcengesichtspunkten beschlossen, eine gegenstandsbezogene Theorie zu entwickeln von Praktikern hier in Deutschland. Also, dass ich sozusagen kläre, was Kalai Payat ist, für die, die es hier in Deutschland machen. So, es bietet sich nicht an, da eine statistische Erhebung zu machen, oder vielleicht auch gerade, man könnte eigentlich alle erheben, es gibt nicht so viele, die das machen. Es gibt vielleicht in vier oder fünf Städten welche, die das halt unterrichten oder schulen dafür dann sozusagen auch, und dementsprechend auch eine überschaubare Zahl von Praktikern. Also habe ich mich von der empirischen Seite her gegenstandsbezogene Theorie Bildung oder Grounded Theory, was fußt auf Pragmatismus, symbolischen Interaktionismus und solche Sachen. Daraufhin habe ich dann sozusagen Interviews geführt, die bearbeitet, und habe dann eine Theorie, die nur für diesen kleinen Rahmen gelten kann. Also man kann das in Methodenliteratur dann auch noch so unterteilen und sowas, aber grundsätzlich erstmal, das ist eine Theorie, das soll nicht so groß wirken, wie man denkt bei einer Theorie, sondern es ist wirklich nur für diesen kleinen Bereich. Man könnte sagen, die Theorie gilt für Leute, die es in Deutschland praktizieren und nicht Lehrer sind. Daraus hat ergeben, der kleinste gemeinsame Nenner dieser Leute, die ich befragt habe, ist, Kalai Payat ist eine Ergänzung zum Alltag. Man könnte dazu auch sagen, es ist Freizeitsport, aber das kommt dann immer noch was anderes mit rein. Wenn ich sage, Kalai Payat ist ein Freizeitsport, dann bekommt man halt gleich so Auffassungen von Freizeit und Freizeitsport. Man könnte mit Opaschowski an Freizeit und solche Sachen gehen. Deswegen habe ich mich halt davon gelöst und gesagt, es ist einfach eine Ergänzung. Eine Ergänzung zu meinem Leben, zu meinem Alltag. Vielleicht habe ich dadurch einen Identitätsgewinn oder solche Sachen. Aber mein Blick ist ja auch jetzt hier nicht in die Richtung, dass ich nach den Motiven frage, wie es letztes Jahr in Bayreuth, glaube ich, jemand mit Karate-Motiven gemacht hat. Also, dass ich nicht nach den Motiven frage, die Leute haben, die das machen, sondern dass ich versuche zu sagen, was Kalai Payat ist, aufgrund der Sachen, die mir die Leute sagen. Also, die so wie deren Handeln und deren Praxis ist, bestimmt sozusagen die Bedeutung für Kalai Payat hier in Deutschland. Und dass Kalai Payat eine Ergänzung, nur eine Ergänzung zum Alltag ist und nicht das ganze Leben, das steht im Widerspruch zu einem angenommenen historischen Ideal, in dem halt, wir hatten das drüben auch schon so ein bisschen diskutiert, in dem sozusagen der Gurukal mit seinem Shishya, mit seinem Schüler, sein ganzes Leben lang immer weiter lernt und auf dem Sterbebett verrät dann der Gurukal irgendwann die großen Geheimnisse. Und dann ist der Shishya dann der neue Gurukal. Und dass der sozusagen nichts anderes macht, dass der in dem Dorf einerseits halt der Kalaipayat-Lehrer ist, andererseits halt auch der Physiotherapeut für die Dorfangehörigen und dort noch verschiedene Funktionen übernimmt, die jetzt in Indien auch nicht mehr übernommen werden können, wegen andere Arbeitssituationen und solche Sachen und viele auch in Indien jetzt in den Golfstaaten arbeiten gehen und damit sozusagen zu überleben und deren alte Familientradition und Kampfkunstschule sozusagen nur noch davon lebt, dass der im Golf auch arbeiten geht. Also diese Veränderungen in der modernen Welt machen auch in Indien das historische Ideal, das ganze Leben und immer für diese Kunst zu sein, mehr und mehr abnimmt. Und da habe ich auch in diesen Interviews gesehen, dass die Leute das als Mittel nehmen oder eine Funktion erfüllt in ihrem Leben. Und danach will ich jetzt nochmal genauer gucken, weil dieses Kalaipayat ist eine Ergänzung, sagt ja noch nicht so viel aus. Kalari, hier habe ich es mal ohne Punkt geschrieben, weil das sozusagen die Aussage der Leute sind. Auch die Anführungszeichen Kampf-Yoga und so, das sind sozusagen In-Vivo-Codes, also das sind die Sachen, die die Leute selbst gesagt haben. Kalari ist Kampf-Yoga, klingt erstmal widersprüchlich, genau das soll es halt auch ausdrücken, dass einerseits halt dort kämpferische Aspekte gelernt werden und mit Aggression und Gewalt umgegangen wird, aber halt auch so eine Verinnerlichung stattfindet. Und auch alle nehmen Kalari erstmal war, er kommt aus Indien, okay, ist das mit Yoga verwandt? Also das Kalaripayat immer in diesem Zwiespalt steht zwischen Kampfkunst zu sein und aber aus dem Land zu kommen, in dem auch Yoga herkommt. Wobei ja auch dann noch dazu kommt, dass unter Yoga halt eine Gymnastik verstanden wird, die in Indien halt eine Riesenphilosophie ist und die Asanas, die Grundstellung, das ist ja nur der kleinste Teil, um dann natürlich irgendwann Yoga zu machen. Dann als nächstes, Kalari ist der perfekte Sport. Ist ein In-Vivo-Code, also ist eine Aussage von denen, die es gemacht haben. Das heißt, der perfekte Sport für diese Person in dem Moment. So, dieser Code oder diese Kategorie, dieses Strukturelement soll besagen, dass auch die sportlerischen Elemente dort wahrgenommen werden. Also, ich gehe da auch hin, weil ich schwitze. Oder die eine hat gesagt, ich bezahle hier, um durchgeprügelt zu werden. So, ich will fertig nach Hause gehen. So, das ist so, ne, auch dieser Aspekt steckt in der Bedeutung von Kalaripayat mit drin. Und als weiteres, es ist etwas Neues, es ist etwas, was sozusagen vorher keine Bedeutung besitzt, zumindest bei den wenigsten. Es ist die Frage, was ist Kalaripayat, steckt auch in diesen Menschen und es gibt auch eigentlich keine Filme oder sowas, wo man sozusagen eine Idee davon bekommen könnte, das zu haben. Gleichzeitig, und das kann man vielleicht auch auf andere Situationen übertragen, ist es etwas Neues in deren Alltag. Das heißt, diese Praktik des Kalaipayat muss sich erst bewähren für diese Personen in dem Alltag. Sie müssen es in ihren Alltag integrieren und dadurch bekommt es auch eine neue Bedeutung und dadurch verändern sie es halt. Diese drei Sachen habe ich versucht mal in diesem Schaubild darzustellen. Der Treffpunkt hier, der ist sozusagen die individuelle Bedeutungszuschreibung aus diesen drei Achsen. So, also für den einen ist es halt, die betont mehr den Kampf, dann ist es halt auf der Achse Kampf-Yoga sozusagen vorgestellt, mehr auf der Seite des Kampfes zu verordnen. Und dann geht die andere Achse des Neues dadurch, dass das halt eine körperliche Befreiung ist für jemanden, der immer sehr körperfern gelebt hat. Und dann kommt noch als drittes hinzu, dass er in diesem Sport halt auch noch, wie ich schon sagte, durchgeprügelt werden will. So, und dieser Schnittpunkt, der trifft sich dann da sozusagen und findet sich wieder in einem sozialen Raum, das Kalari, Und in diesem sozialen Raum wird von allen Teilnehmern diese Bedeutung sozusagen geteilt und ausgetauscht. Und dadurch entsteht natürlich eine neue Bedeutung. Also ne, die Methode, mit der ich das erarbeitet habe, kommt aus dem Pragmatismus und dort ist halt dieses wir kreieren Bedeutung, indem wir uns darüber austauschen. Ganz vereinfacht gesagt. Und das geschieht natürlich ganz besonders in diesem Raum Kalari, wie auch in jedem anderen Dojo für andere Sachen. Diese Bedeutung wird natürlich auch nach außen getragen und dieser soziale Raum ist nicht nur auf das Haus Kalari oder auf den Dojo beschränkt, sondern auf den sozialen Austausch über diese Sache. Und diesen sozialen Raum könnte man noch weiterdenken und jetzt kommt wieder ein weiterer In-Vivo-Code, der Exportsport. Die eine Frau hat gesagt, Kalari Pride ist ein Exportsport, wobei sie eigentlich von Import reden müsste, weil sie hat es ja importiert bekommen. Das heißt also, Kalari Payat ist was Fremdes hier. Es wurde importiert. Das heißt auch, dass dieser soziale Raum Kalari, in dem die Bedeutung kreiert wird, sich auch in dem großen Kontext der Welt oder halt einfach auch nur mit den Kalari, zu dem es in Indien gehört, auseinandersetzen muss über die Bedeutung. Und das ist dann immer ganz bildhaft, wenn jemand da einen Trainingsaufenthalt gemacht hat und dann sagt, ja, aber die Form, die machen wir jetzt so und so. Und dann wird das ganze Gebäude im deutschen Kalari über Bord geschmissen, weil dort jetzt die Form so und so verändert werden muss. Das heißt also, diese Veränderungen sind ganz realer Natur, die halt in dem globalen Maßstab dann stattfinden, wenn halt Reisen stattfinden und wenn Lehrer sich besuchen und solche Sachen. Deswegen auch dieses Schaubild, ne? Hier, das ist das Individuum, das kreiert seine Bedeutung über diese Achsen sozusagen. Das findet in diesem Kontext des sozialen Kalari statt und das in dem größeren Kontext der transkulturellen des transkulturellen Austausches. Was mache ich jetzt mit den Sachen, die ich jetzt rausgefunden habe? Also Kalari ist eine Ergänzung und mit diesen Strukturelementen. Na, wenn ich mit dem Pragmatismus daran gehe, dann muss ich auch eine Anwendung oder danach fragen, was bringt mir das in der Praxis? Ich wollte ja ein praktisches Problem lösen im Pragmatismus. Und hier kann ich jetzt zumindest aus der Sicht der Lehrer mit diesen Strukturelementen umgehen. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert. Es bedeutet nur einfach, ich muss zum Beispiel diesen Widerspruch des Kampf-Yoga aushalten. Also ich muss es aushalten, dass die Trainierenden, die Praktiker, die zu mir als Lehrer dann zum Beispiel kommen, mit einer Vorstellung kommen, die sehr vom Yoga herrührt. Und auch vielleicht mit dem Wunsch. Jetzt kann ich mir halt überlegen, will ich das Brechen, will ich dem nachkommen? Also mache ich Sachen, die mehr so innerlich zu Verinnerlichungen führen? Oder lege ich Wert darauf, dass gerade diese Menschen besonders den Fokus nach außen bringen und auf ihr Gegenüber in den Kampf, so wo jetzt so ein Unterschied wäre zwischen Kampf und Yoga? Das muss ich bei allen Strukturelementen mir fragen. Und dann muss ich, wenn ich jetzt den sozialen Raum Kalari mir vorstelle, muss ich als Lehrer darauf eingehen, wie jetzt in diesem sozialen Raum die Bedeutung geschaffen wird. Also ich kann nicht nur einfach meine Vorstellung von Kalari Payat hier reinbringen und die sozusagen vermitteln, sondern ich muss mich fragen, ich kann das auch ja offen machen, wie die Bedeutung von den Menschen ist, die daherkommen. Das ist für die Unterrichtsgestaltung meiner Meinung nach sehr wichtig, weil es je nach Ziel, was man erreichen will in dieser Stunde oder mit dem Erlernen dieser Kampfkunst, unterschiedliche Unterrichtsmodelle geben muss. Es gibt da ja zwar keinen Wettkampf, aber man könnte ja sagen, jemand möchte das halt zu Vorführungszwecken machen. Das heißt, der muss ganz anders trainieren als jemand, der die Kunst als solches erlernen will. Oder jemand anders hat da eigentlich mehr so einen exotischen Fitness-Gedanken dahinter. Und das muss ich mich halt fragen. Und wenn ich ein guter Lehrer sein will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, was der hier will und wie die Ziele sind. Denn wenn ich das nicht mache, dann werde ich merken, dass es gewisse Sachen gibt, die der nicht mitmacht oder nur halb oder solche Sachen. Ja, also wenn das Training ist ja ein zweckgerichtetes, zielgerichtete Intervention. Und wenn ich die nicht als Lehrer erfülle, Wenn ich noch nicht mal den Zweck und das Ziel weiß, dann ist es zumindest damit gescheitert. Gleichzeitig gehe ich dann auch in so eine Diskussion rein, die vielleicht da drüben auch so angeklungen ist, als wir bei den Tischdiskussionen die Übertragbarkeit von fremden Bewegungskünsten in eine andere Kultur diskutiert haben. Also inwiefern erhofft sich der Schüler jetzt eine echte, authentische Kunst hier zu lernen und inwiefern gebe ich ihm das Gefühl, dass er das hier kann? Oder inwiefern gehe ich offen damit um, zu sagen, hier, das sind nur Bestandteile und daran mangelt es und wir sind in einem anderen Kontext hier. Wenn ich jetzt sozusagen diese Theorie auf eine andere Sportart übertragen will, dann kann ich nicht mehr die gleichen Strukturelemente oder diese Achsenkategorien nehmen, die ich benutzt habe. Ich habe jetzt versucht, mal so ein bisschen diese Strukturelemente zu ordnen bzw. zu abstrahieren. Und will man nach der Bedeutung von anderen Kampfkünsten oder Sportarten fragen, aufgrund der Handlungen der Praktizierenden, dann gibt es, glaube ich, einen Teil, der richtet sich nach dem Individuum, also das, mit welcher Biografie kommt derjenige in diesen Sport rein und was erlebt er dort, was erfährt er, wonach hat er gesucht, was wollte er eigentlich. Dann, glaube ich, gibt es so eine die Frage nach, wie bekannt ist diese Sportart oder diese Kunst, mit der man sich dann sozusagen mit weniger starken oder großen Vorurteilen auseinandersetzen muss. Leuchtet, glaube ich, ein. Als nächstes muss man sich danach fragen, wo kommt es her? Also aus welcher Kultur kommt es und was wird mit dieser Kultur verbunden? Das geht, glaube ich, im Capoeira gibt es eine ganz andere Auffassung von Kultur oder wir haben eine ganz andere Auffassung von Kultur, was Brasilien angeht, als ein nüchternes Zen-Japan. So, und mit diesen Auffassungen kommen die Menschen in diese Stunden ja rein und machen ihre Bedeutung ja auch aus. Dann natürlich die Qualität der Bewegung oder die Anforderungen des Unterrichts. Und als letztes, wie entsteht die Bedeutung, in was für einem sozialen Raum? Also ist das eher hierarchisch organisiert, dass der Lehrer sagt, was falsch und richtig ist, oder sind die Schüler an der Wissensproduktion mit beteiligt und solche Sachen. Danach musste man sich fragen, wenn man die Bedeutung von anderen Kampfsportarten übertragen will. Also ein Beispiel wäre Judo, der sanfte Weg. Für wie viele ist es noch der sanfte Weg? Oder wie viele kommen zum Judo, weil sie den sanften Weg gehen wollen? Die Literatur? Weil ich mir gedacht habe, dass es ein Problem mit der Moderation. Nein. Ich habe mir selbst Fragen überlegt, falls es nicht so viele Nachfragen oder Kritik kommt.
Hakt in diese Diskrepanzgeschichte ein. Sie sagten ja, irgendwie man sollte sich als Trainer auf die Erwartungshaltung irgendwie derer einstellen, die zu einem kommen. Und ich hatte irgendwann mal das grausame Erlebnis, dass ich beim Italiener war und man fragte irgendwie so, Mensch, irgendwie bei Chinesen weiß ich ja, die kochen hocheuropäisch irgendwie und würden das in China nie so auf den Tisch stellen. Wie ist denn das bei euch? Er meinte, nee, ist genauso, irgendwie diese ganze Sahne-Geschichte überhaupt nicht. Und als er mir erzählte, selbst die Carbonara wird in Italien ohne Sahne gemacht, nicht mal die, war ich halt irgendwie doch irgendwie stark schockiert und frage mich jetzt in dem Zusammenhang halt auch, so was für einen Wert hat es denn eigentlich, wenn jemand hinkommt und sagt, ich will Kampf-Yoga haben, und im Prinzip erwartet er irgendwie so eine Mischung aus Lotus-Sitz und Ohrfeige.
Ja.
Und ich bin möglicherweise gebürtiger Tamile und habe von meinen Eltern da auch irgendwie was ganz anderes inhaltlich irgendwie mitbekommen. Und
also,
muss jetzt sozusagen immer Markt zu bestehen, mich auf Lotus-Sitz und Ohrfeige reduzieren.
Nein, also ich meinte damit nicht, dass man sozusagen das alles bedienen muss, sondern man muss als Lehrer, glaube ich, mit so unterschiedlichen Bedeutungszuschreiben oder Vorurteilen umgehen können. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man akzeptiert, dass die mit diesen Vorurteilen dahin kommen. Und diese Vorurteile sind auch für ein Erkenntnisinteresse jetzt desjenigen ja total wichtig. Ne? Also der wird dann auch erleben, dass wir keine Ohrfeigen verteilen im Lotussitz. So. Und aber da könnte ich ihn ja sozusagen naja, damit muss ich einfach umgehen, das meinte ich. Ich muss ihm nicht nach dem Mund reden und ich muss nicht Sahne dazu tun, obwohl es nicht gehört.
Das
genau dazu würde mich interessieren, also aus welcher Sicht du das gerade sozusagen geschildert hast. Ist das deine Sicht als Sportwissenschaftler oder ist das das, was du aus Interviews mit den Lehrern genommen hast? Weil du hast auch den anderen Diskurs angesprochen, der ja um Authentizität geht. Und das ist ja nun gerade bei Asien ein ganz entscheidender Diskurs. Also ja. Ich lerne eine authentische Kampfkunst und nur den Lehrer akzeptiere ich, der die authentische Kampfkunst transportiert. Und in dem Moment akzeptiere ich halt jemanden, der eben nicht genau das macht, was ich erwarte, sondern der authentisch ist in seinem. Und da, also diese ganze Authentizität-Debatte da, kann, also meine Idee oder was ich weiß zum Beispiel vom Yoga, vom Ayurveda, ist ja sehr häufig, dass die Lehrer eben sich genau darauf berufen und denen Schnuppe eigentlich ist, was die Schüler sagen.
Also, das ist deine letzte Antwort.
Ja. Ich glaube nicht, dass man authentisch sein kann oder wenn ja, dann sind wir das alle. Ich glaube, dass das dass wir einfach nur damit umgehen müssen mit diesem Problem. Ne? Also, dass die dieses Authentische wollen. Und ich glaube, ich muss ganz bewusst da rangehen und sagen, hier in Indien machen die Räucherstäbchen nur an wegen den Mücken. Wir haben hier keine, wir brauchen keine Räucherstäbchen. Und so ist, glaube ich, auch dieser Diskurs. Also, ich habe aus zwei Sachen. Also, die Daten, die ich habe, sind vor allem von Praktizierenden, nicht von Lehrern. In der Literatur gibt es ja noch so ein paar Daten, die Lehrer interviewt haben und die sozusagen, als ich dann in die Praxis gehe, da bin ich dann wieder ich als Lehrer da gewesen, von meinem Bezug her. Und genau, dieses nochmal auf dieses Authentische, das wir müssen uns einfach klar sein darüber, dass es diese Authentizität ein Ideal ist, was wir nicht erreichen können und dass wir als Person authentisch sein müssen. Hat das dich beantwortet?
Ja.